Ich möchte Sie gerne mitnehmen, hatte ich eben ja angedeutet, ziemlich weit zurück in die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, ungefähr in das Jahr 1400 vor Christus. Wenn man so ein bisschen überlegt, was sich zu dieser Zeit abgespielt hat in der Welt, dann fällt einem nicht viel ein. Man weiß vielleicht, in Ägypten, da gab es schon richtige Kulturen und Leben, auch im fernen Osten. Aber hier so in unserer Gegend, da war das mehr so, dass hier Männer in Fellen Wildschweinen hinterherliefen, die dann von den Frauen am Feuer gebraten wurden. Muss nicht das Schlechteste gewesen sein. Ne? Der Ort ist der Nahe Osten, Israel, Palästina. Das Volk Israel war über Jahrzehnte von Ägypten Richtung Israel gegangen, von Gott geführt worden, immer mit dem Ziel, raus aus der Sklaverei und ich zeige euch ein Land, was ich für euch vorbereitet habe. Und das Land, das war für die ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Die waren ja ein Wüstenvolk, immer Nomaden, immer unterwegs, immer in Zelten. Was sie kannten, waren Sand und Steine. Sie waren über die Sinai-Halbinsel gegangen, hatten sich länger am Sinai selber aufgehalten und dann ging es immer weiter Richtung Norden. Und jetzt Achtung, das ist wichtig, um das zu verstehen. Wenn Sie mal kurz eine Karte vom Nahen Osten von Israel sich vor Augen holen, dann hat man da diesen Streifen Israel, man hat den Jordan auf der einen Seite und diese Stämme, die jetzt in dieses Land einsickern wollten, die sind im heutigen Jordanien. Die kommen also von hinten. Die kommen durch die Wüste Richtung Israel. Und nach langen Jahren und Jahrzehnten der Wanderung stehen sie jetzt in der Nähe des Jordan. Da ist ein Fluss, der Fluss ist die Grenze, das Tote Meer. Oben ist der See Genezareth und dazwischen dieses Tal, was man hier sieht, diese Ebene, das ist der Jordan. Und die kommen quasi von hinten. Guckt mal, die kommen jetzt von hier unten und die kommen jetzt von hinten. Und hier an einem Ort, der fängt mit SCH an, den findet man sowieso nicht, da landen die. Das Volk Israel steht also vor den Toren des Landes, in das sie einwandern, einsickern wollen. Und jetzt überlegt man sich, wie geht man vor? Und dann kommt man auf die logische Idee, wir schicken Kundschafter dahin. Und dann werden zwei Mann, vermutlich Elitesoldaten, die werden ausgesucht, ihr beiden, ihr geht mal in dieses Land, ihr checkt das mal. Wie ist das so mit den Städten, Dörfern? Wo gibt es was zu essen? Wo gibt es Quellen? Wo gibt es Befestigungen? Und diese beiden, vermute ich mal, die bekommen ein bisschen was mit auf die Hand, vielleicht Landeswährung, was auch immer. Und die sollen das Land jetzt auskundschaften und auschecken. Und da stehen wir. Diese beiden Kundschafter, die über den Jordan gehen, landen in der ersten Stadt, die ihnen begegnet. Das ist die Stadt Jericho, die gibt es bis heute und ist eine der ältesten Städte der Welt. Und jetzt lese ich es mal. Hört zu. Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite des Jordan und befahl ihnen, erkundet das Land dort drüben und ganz besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und übernachteten im Haus einer Prostituierten namens Rahab. Noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass Kundschafter der Israeliten in der Stadt wären. Sofort schickte er Soldaten zu Rahab und befahl ihr, gib die beiden Männer raus, die bei dir eingekehrt sind. Die sind nur gekommen, um das Land auszuspionieren. Und jetzt Achtung. Rahab versteckte die beiden auf dem flachen Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs und sagte zu den Wachleuten, ja, da waren zwei Männer bei mir, ich hatte Kundschaft, aber ich wusste gar nicht, woher sie kamen. Und beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Stadttor geschlossen wurde, haben sie die Stadt schon wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber wenn ihr schnell lauft, dann könnt ihr sie noch einholen. Die Wachleute nahmen sofort die Verfolgung auf und liefen bis an den Jordanübergang. Das Stadttor wurde hinter ihnen wieder geschlossen. Bis dahin erstmal. So fängt das an. So fängt das an, wie das Volk Israel, Gottes Volk, in das gelobte Land einzieht, im Bordell. Diese beiden Kundschafter sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und das Erste, was sie sich abends gönnen, ist ein paar Stunden in diesem Haus an der Stadtmauer von Jericho. Dummerweise sind die lustvollen Stunden jetzt vorbei. Jetzt liegen sie auf diesem Dach unter Flachs verborgen, denn man hat was gemerkt. Und da liegen diese beiden Elitesoldaten bei der Prostituierten Rahab auf dem Dach und sie zittern vor Angst. Und sie überlegen, wie kommen wir hier wieder raus? Total ausgeliefert. Was wird Rahab, wenn sie den Mund hält, hinterher für das Schweigen verlangen? Haben wir überhaupt so viel Geld in der Tasche, dass wir sie bezahlen können? Wie gut, dass diese Frau keine Ahnung hat, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen. Wie gut, dass die Frau keine Ahnung hat von unserem Volk Israel, von dem Weg, den unser Gott uns geführt hat. Meine Güte! Und dann hören sie, wie sich die Aufregung vor der Tür legt. Offensichtlich hat sie denen was gesteckt, dass sie nicht reinkommen, nicht das Haus durchsuchen. Und dann hören sie, wie diese Prostituierte Rahab die Treppe hochkommt. Erste Etage, zweite Etage, sie nähert sich dem Speicher, wo die beiden irgendwo unter dem Dachfahnen, unter dem Flachs versteckt liegen. Und sie hören, wie es draußen ruhig wird. Und jetzt ist die Frage, was wird die jetzt sagen? Und dann kommt Rahab und ohne Umschweife sagt sie diesen beiden Kunden, diesen beiden Kundschaftern aus Israel, wie sie die Lage jetzt einschätzt. Und das verschlägt diesen beiden Kundschaftern total den Atem. Muss ich vorstellen, die liegen da, wahrscheinlich so unter Staub und Dreck, und die haben gehört, wie an der Tür geklopft wurde, wie unten diskutiert wurde. Die haben Schiss gekriegt, meine Güte, man hat uns entdeckt, Spione und so weiter und so fort. Es wird wieder ruhig, jetzt kommt die Rahab nach oben und jetzt sagt sie irgendwas. Und dann sagt sie etwas, wie gesagt, was ihnen die Sprache verschlägt. Denn Rahab sagt, ich weiß, dass euer Gott Jahwe euch dieses Land gegeben hat. Mal ganz klar machen, da sind zwei armselige Soldaten, die liegen unter dem Dach von einer Prostituierten in einem Land, was sie auskundschaften sollten. Und diese Prostituierte kommt jetzt und sagt, ich weiß, dass euer Gott Jahwe euch dieses Land gegeben hat. Wow. Wir haben hier gehört, dass euer Gott euch den Weg durch das Rote Meer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordan die beiden Amoriterkönige Sihon und Og besiegt habt. Deshalb haben wir hier allen Mut verloren. Keiner von uns wird wagen, gegen euch zu kämpfen, denn euer Gott, der Herr, der hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Kapiert? Habt ihr das mitgekriegt? Was das für ein Hammer ist? Das ist eine der tollsten Frauen im Alten Testament. Sie denkt nach, sie kommt nach dem Nachdenken auch zu einem Ergebnis und dann setzt sie dieses Nachdenken, dieses zum Ergebnis kommen, in eine Lebenshaltung um. Sie denkt nach, sie lebt anscheinend in ihrer Umwelt und berufsbedingt hat sie viel Kontakt zu Leuten, auch wahrscheinlich zu Leuten, die unterwegs sind. Was werden die Männer geredet haben, wenn sie bei ihr gewesen sind? Was wird sie die Männer befragt haben, wenn sie im Bett zusammenliegen? Na, wie war es, fragt der Mann. Sehr gut, sagt sie, viel besser als die anderen. Aber wo kommst du her? Und dann erzählen die Männer gerne. Vor allen Dingen, da ist eine Frau, die sich versteht. Die Frau zu Hause versteht sie ja oft nicht. Und dann erzählen sie von ihrem Leben, dann erzählen sie von ihrem Beruf und dann erzählen sie, was draußen so los ist. Und ganz viele Informationen saugt diese Rahab auf, aus der Umwelt, aus der Politik, aus der Gesellschaft. Und dann hat sie auch gehört von diesem merkwürdigen Volk, von diesen Stämmen, die da von der anderen Seite des Jordan aus der Wüste immer mehr nach Norden ziehen. Die sagen, ihr Gott wäre der einzige Gott. Bescheuert. Es gibt so viele Götter wie Völker. Jeder hat doch seinen. Und da kommt dieses Volk und behauptet, ihr Gott wäre der einzige. Und die ziehen immer näher. Ja, das hat sie mitgekriegt. Das hat sie gehört. Und sie hört und sie beobachtet und sie nimmt wahr, sie denkt nach, sie nimmt Gefühle auf und sie bildet sich ein Urteil. Also, dieser Herr, dieser Gott, dieses Volkes, von dem ich jetzt zum ersten Mal zwei Männer hier gegenüber sehe und die gewiss nicht hier wie starke Helden auftreten, der hat die Macht im Himmel und auf der Erde. So ist das. Ich weiß nicht, ob Sie kapieren, was das für ein Satz ist. Ich weiß nicht, ob Sie kapieren, was das gerade in unserer Gesellschaft, die ja so sehr auf der eine und der andere mal gucken und mal sehen, was das für ein Hammer ist. Beobachten, die Welt checken, aufnehmen, lesen, ob sie das getan hat, bezweifle ich. Ich rede jetzt von uns. Und dann aber zum Ergebnis kommen nach dem Nachdenken und sagen, Mensch, wenn ich mir das so angucke, was dieser Gott dieses Volkes mit diesen Leuten macht, dann komme ich zum Ergebnis, vielleicht stimmt das ja, dass deren Gott der einzige und der wahre Gott ist. Und dann kann ich ja nicht einen Punkt machen, ich wäre ja blöd. Da muss ich ja einen Doppelpunkt machen. Da muss ich ja damit was anfangen und was tun. Ich kann das einfach nur feststellen und sagen, okay, gehen wir mal weiter. Unten ist wieder Kundschaft. Sondern wenn dieser Gott der einzige und wahre Gott ist für die ganze Welt, dann hat das auch Konsequenzen für mich. Lieber Gottesdienstbesucher, der du über Gott und über dich nachdenkst, der du immer wieder überlegst, ob dein Leben eigentlich bei dir in den richtigen Händen ist. Du mit deiner Vergangenheit, christlich, nicht christlich, wie auch immer, mit deinen Gewohnheiten und Traditionen, du mit deiner persönlichen Erfahrung mit Gott und Kirche. Nimm dir diese prostituierte Rahab als Vorbild, denn sie fällt eine Entscheidung. Was ist mit dir? Ich liebe diese Frau. Sie hat den Kopf wirklich, um mit dem Kopf ihr Lebensschiff zu steuern. Sie hat den Kopf wirklich, nicht nur um sich Gedanken zu machen, sondern auch um nachzudenken und aus dem Denken Entscheidungen für ihr Leben zu fällen. Sie denkt nach, sie kommt zu einem Ergebnis, sie kommt zum Ergebnis, der ist es, der gehört eigentlich an das Steuer meines Lebens. Und dann hat ihr Denken und Nachdenken auch Konsequenzen. Nein, 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 nicht nur tief im Herzen. Ich bin jetzt spirituell, Gott gegenüber wesentlich aufgeschlossener. Sondern sie setzt, und das macht sie, indem sie spricht, alles auf diese Karte dieses Gottes. Sie bricht hinter sich alle Brücken ab und sie sagt, ich setze auf diese Überzeugung, ich setze auf diese Erkenntnis, ich setze darauf, das ist der Gott von Himmel und Erde. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ich bitte euch, sagt sie jetzt, und damit zieht sie sich ganz aus. Damit setzt sie ganz auf die Karte dieses Gottes Jahwe. Ich bitte euch, ich werde euch jetzt etwas Gutes tun. Und ich bitte euch, schwört, dass ihr an meiner Familie dann genauso handelt, wie ich jetzt an euch handeln werde. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es dann auch ernst meint und meiner Familie das Leben retten wollt. Und die Kundschafter antworteten ihr, ja, selbstverständlich. Sag niemand, dass wir hier waren, aber wir werden darauf reagieren. Was ich so gut finde, warum ich sie euch und ihnen zum Vorbild empfehle, ist, sie setzt auf diesen Gott Israels. Sie setzt auf diesen Gott, auf diesen Jahwe. Ich helfe euch, denn ihr seid Menschen auf der Seite des Siegers. Euer Gott ist die Zukunft. Und dann schmieden sie Pläne. Ihr Lieben, ich weiß, der Herr, euer Gott, der hat die Macht im Himmel und auf Erden. Dieses Wissen reicht für uns oft, um bestätigend zu nicken und zur Tagesordnung überzugehen. Dieses Wissen führt bei dieser kananäischen Prostituierten dazu, dass sie Konsequenzen zieht und ihr Leben radikal ändert. Mein Haus, meine Stadt, meine Tradition ist alles am Ende. Man sieht noch nichts, es blüht ja noch alles. Aber sie sagt, das ist alles am Ende, wenn sich diese Leute dieses Gottes nähern. Und ich setze auf die Zukunft. Ich setze auf diesen Gott, der der wahre Gott ist. Ich setze auf den Gott der Zukunft. Seine Zukunft wird auch allein meine Zukunft sein. Und in einer wohlsituierten Umgebung mit ihrem Beruf, mit dem, was sie sich aufgebaut hat, mit dem, wo sie vernetzt und verbunden ist, sagt sie, ich setze auf den, der kommt, auf diese Menschen mit deren Gott. Ich bewundere diese Frau. Ich bewundere sie, halte sie wirklich für ein Vorbild. Sie labert nicht von mein Gott, dein Gott, unser aller Gott. Sie hat regelrecht wahrscheinlich in vielen Gesprächen auch Religionen verglichen, vergleichende Religionswissenschaft studiert. Von den vielen Leuten, die ihr da begegnet sind, die alle erzählten von ihrer Herkunft, von ihrer Umwelt, von ihrer Tradition, von ihren Religionen und Göttern. Und dann setzt sie, nachdem sie nachgedacht hat, auf den Gott Jahwe. Sie entscheidet sich und setzt das in die Tat um, zu ihrem Wohl und zum Wohl der ganzen Familie. Ich mache es kurz. Man entscheidet sich, sie wird die beiden weiter dort verstecken. Sie wird die Weisen in der Nacht zunächst einmal bei sich wohnen lassen. Und dann wird sie die, da das Haus, dieses Bordell an der Stadtmauer ist, durch ein Fenster runterlassen mit einem Seil und dann können sie abhauen. Und sie sagt denen noch, seid klug, lauft nicht sofort Richtung Jordan, da wo eure Leute sitzen. Da sitzen vielleicht noch Posten und Wachen und warten. Geht erstmal ein bisschen in die andere Richtung, da wo man Angst kriegt, ins Bergland. Versteckt euch da 2-3 Tage und dann, wenn sich die ganze Aufregung gelegt hat, dann geht zurück und sagt euren Leuten, was ihr hier gesehen habt. Und sagen die Kundschafter, jetzt sind wir dran. Du setzt auf uns und auf unseren Gott. Wir sagen dir, du kannst dich auf uns verlassen. Du hängst, wenn wir hier reinkommen. Du hängst, wenn unsere Leute kommen. Dann hängst du ein rotes Band aus deinem Fenster. Und dann wissen wir, wenn es zum Kampf und zum Krieg kommt, dieses Haus, das lassen wir in Ruhe. Hier wohnt jemand, der uns etwas getan hat, was gut war, der uns unser Leben erhalten hat. Diese Frau möchte ich gerne, ich habe schon mal gesagt, als Vorbild vorstellen. Sie kommt zum Ergebnis, dieser Gott ist der Entscheidende. Und dann gibt sie ihm, das ist nur logisch, für ihr Leben auch die entscheidende Rolle. Sie gibt ihm für ihr Leben die entscheidende Rolle. Wir sind, als kurz bevor wir nach Kelzenbech kamen, in der Ausbildung zum Abschluss in den USA gewesen, mit dem Vikarskurs, und haben dort verschiedene Gemeinden besucht. Und dann ging mir mein neuer Fotoapparat kaputt in einer Stadt, eine Unistadt, Durham, weiß ich noch. Der ging kaputt und hat mir so eine Begegnung, so einen Empfang in so einer Gemeinde, habe mich vertrauensvoll an irgendjemanden gewandt und sagt, hör mal, mein Fotoapparat ist kaputt, ich bin noch nicht so oft in den USA, würde ich gerne reparieren lassen. Ja, sagt er, ist grundsätzlich kein Problem, nur wir haben heute Samstag. Ja, sag ich, ist doch noch vormittags, wenn die Geschäfte noch aufhaben. Nee, sagt er, bei uns sind die meisten Fotogeschäfte, die werden von Juden betrieben. Und heute ist Samstag, da ist Sabbat, da haben die zu. Ach, sag ich, wenn alle Zeit haben einzukaufen, machen die ihre Geschäfte zu? Ja, sagt er. Die Moslems machen freitags früher Schluss, gehen dann zur Moschee, da haben die auch viele Zeit einzukaufen. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und sagten uns, die Moslems, die machen freitags abends zu, um zur Moschee zu gehen, zu beten und zu singen. Und wenn dann da jemand in ihren Laden will, der Feierabend hat, der kann eben nicht kommen. Die Juden machen den ganzen Samstag zu, feiern Sabbat, singen, loben ihren Gott und wer dann was von ihnen will, können sie keine Geschäfte machen. Nur die Christen, da kann man immer einkaufen. Da ist Sonntag, die Geschäfte auf, in den USA vor allen Dingen. Der Gott der Christen ist groß, aber vor allen Dingen großzügig. Ne? Der sagt, chill, komm chill, ist nicht so schlimm. Ne? Ich bin der einzige Gott, aber mach dein Geschäft ruhig auf. Du brauchst da nicht mich zu loben. Lob mich einfach, indem du Geschäfte machst. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist hier bei dieser Frau anders. Sie setzt da drauf und sagt, das ist für mich ein Gott, der ist groß, also bekommt er bei mir auch eine große Rolle. Ich komme zum Schluss. Wo finde ich diesen Gott? Und das ist jetzt wieder auch für den Konfirmandenunterricht wichtig. Wo finde ich diesen Yahweh, so nannten ihn die Israeliten, diesen Herrn der Welt? Ich finde ihn da, wo er sich heute treffen und finden lässt, in Jesus Christus. Nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Nicht irgendwo, nicht überall, nicht im Ungefähren. Darum werden wir uns im Konfirmandenunterricht mit Christus beschäftigen. Denn das Ziel ist ja, dass ihr Gott findet. Und das tut man nur, indem man Jesus Christus begegnet. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, wer mir begegnet, der sieht Gott, der begegnet Gott. Darum ist der Konfirmandenunterricht Christusunterricht. Es ist, habe ich glaube ich schon mal gesagt, letztlich Verkupplungsunterricht. Ich möchte gerne euch verkuppeln mit diesem Herrn und Lebens- und Sterbenspartner Jesus Christus. Rahab verschwindet dann aus dem Dunkel der Geschichte. Kommt nur einmal in der Bibel vor. Hier in Josua 2 mit dieser kurzen Erzählung. Ach nein, und dann nochmal. Dann kommt sie nochmal vor. Rahab kommt nochmal vor, nämlich im Neuen Testament. Denn diese Nacht mit den beiden Kundschaftern hat Folgen. Wenn Sie den Anfang des Neuen Testamentes lesen, wo es auf Jesus Christus zusteuert, dann wird dort ein Stammbaum von Jesus Christus bei Matthäus genannt. Und da taucht Rahab wieder auf, der große, der erhabene Gott, der auf dieser Welt seine Geschichte geht mit Menschen. Der macht sich so klein, dass zu den Vorfahren von Jesus Christus diese prostituierte Rahab gehört. Aus dieser Nacht geht diese Geschichte Gottes mit den Menschen weiter. Lasst euch von Jesus Christus anstecken, im Nachdenken, im Überlegen und Entscheiden. Lassen Sie sich von Jesus Christus anstecken, im Nachdenken, im Überlegen und im Entscheiden und Lebensgestalten. Denn der Herr, dieser Gott, der hat die Macht im Himmel und auf Erden. Darum wäre ich ja schön blöd, wenn ich mich ihm nicht anschließen, nicht an ihn hängen würde. Amen. Großer Gott, danke, dass du dich nicht im Ungefähren aufhältst, sondern in Jesus Christus klar präsentierst. Danke, dass wir hier in der Kirche auf das Kreuz vorne gucken und wissen, da hat sich Gott präsentiert, wie er zu uns Menschen steht, wie er uns liebt, wie er uns haben möchte, damit wir das Leben haben. Und ich bitte dich für den Konfirmandenunterricht, dass immer wieder davon ein Licht aufgeht, bei uns allen. Bei mir, der ich das ja alles schon weiß und immer wieder neu erfahren möchte, und bei allen, die da im Raum sitzen und lernen und hören. Danke, Jesus. Amen.